Special thanks to Samuel Fallenton.
Matthias, wer ist denn dieser Samuel Fallenton, dem wir hier danken?
Gute Frage, ne? Also Samuel Fallenton ist der talentierte Mr. F, so wie der gleichnamige Dokumentationsfilm aus der ARD-Mediathek, so wie der Titel lautet. Und den haben wir zusammen gesehen, ne? Also nicht zusammen, ist jeder getrennt voneinander, aber wir haben diesen Film gesehen, der talentierte Mr. F. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe das irgendwo bei Instagram gesehen oder vorher noch eine Story irgendwo, ein Tweet zu dem Thema oder irgendwas über Social Media. Und dann hat das Anfang der Woche noch jemand geteilt in meinem Feed. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Da habe ich dir von der Geschichte erzählt, ne?
Ja.
Diebstahl geistigen Eigentums, aber auf was für einem krassen Level, darüber wollen wir jetzt hier sprechen.
Ja.
Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss.
Ich spreche mit dem talentierten Mr. B.
Und ich spreche mit dem talentierten Mr. S. Ich war gerade nicht sicher, sag ich A für oder O? Ist es Mr. Arthouse? Ist es Mr. Otto?
Bevor wir anfangen, habe ich noch kurz ein paar organisatorische Dinge.
Ja, bitte.
Erstens, ich möchte allen Menschen da draußen ganz, ganz herzlich danken, die sich unser erstes YouTube-Video angeschaut haben. Yay! Da habe ich nämlich über One Battle After Another gesprochen. Das ist echt besser geklickt worden, als ich dachte. Normalerweise denkst du so, ach, das erste Video, so 2 Dutzend Klicks, aber jetzt sind wir irgendwie bei über 250 oder so, deswegen danke. Und alle, die noch nicht reingehört haben oder reingeschaut haben, überlegt euch das. Das ist echt ein cooles Video geworden und da kommt auch bald ein neues von mir und dann kommt auch auf jeden Fall auch eins, in dem der Blockbuster Babo auch mal auftritt.
Ja. Ganz genau.
Das wollte ich nur mal gesagt haben. Also Grüße gehen raus, Kuss geht raus an alle, die schon reingeguckt haben und der Rest guckt auf jeden Fall rein, sonst komme ich bei euch vorbei. Und jetzt reden wir über den talentierten Mr. F.
Der talentierte Mr. F, ganz genau. Julius Drost und Moritz Henneberg sind zwei angehende Filmemacher, Animatoren, Autoren. Im Abspann treten sie beide in Personalunion auf, ne? Written and directed by. Aber einer von beiden ist ja quasi der Autor und der andere ist quasi der für die Technik verantwortlich war,
für die Animations, ja.
Für die Animations hauptsächlich. Und die beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben den Film Buddy geschrieben und inszeniert, also der Abschlussarbeit an der Uni. Und und hatten den Film dann soweit fertig und haben sich gedacht, ach komm, reichen wir den doch bei Filmfestivals ein, weltweit, international. Und das haben sie auch gemacht. Ich glaube, bei vielen zahlreichen Festivals und ein Festival hat den Feedback gegeben, dass der Film disqualifiziert wurde. Ne? Disqualifiziert,
also erst sind sie angenommen worden, das war irgendwie ein Filmfestival in Bulgarien und dann haben sie doch noch eine Nachricht bekommen, ach nee, wir können ihn doch nicht zeigen, wir müssen ihn disqualifizieren, weil er angeblich schon online sei und schon zu sehen sei.
Also das muss man auch dazu sagen, damit beginnt ja auch der Film, hatten die den bei YouTube hochgeladen, ne?
Genau.
Und wie wir gelernt haben, auch durch unseren lieben Freund Sebastian, wenn du einen Film beim Festival einreichen willst, darf er nicht irgendwo online streambar sein, ne?
Ja.
Und das war hier eben auch der Fall, die haben den testweise, glaube ich, hochgeladen. Und den dann wieder runtergenommen, so wie ich das verstanden habe, ne?
Ja, die haben das so gesagt, dass sie einfach mal wissen wollten, wie ein Publikum so auf diesen Film reagiert. Genau. Und dann ist er irgendwie so ein bisschen viral gegangen.
Ja.
Irgendwie, weiß ich nicht, mehrere 10.000 Klicks pro Tag.
Ja.
Und einer dieser Klicks scheint wohl der talentierte Mr. F gewesen zu sein.
Ja. Also der so Samuel Fallenton, genau, ja. Hat den dann direkt runtergeladen. Genau, ich meine, die Geschichte ist ja so an sich relativ schnell erzählt. Er hat den runtergeladen, hat ein bisschen was am Film verändert und sich gedacht, komm, jetzt reiche ich den halt auch bei Festivals ein unter meinem Namen. Hat natürlich den Abspann geändert, ne?
Ja.
Was halt schon super dreist ist. Aber viel spannender ist ja dann die Geschichte drumherum, was dann passiert, muss ich sagen. Denn die logischste Konsequenz, ich glaube, so O-Ton in dem Film war ja dann auch, ich glaube, wir müssen uns einen Anwalt nehmen. Die Jungs, die haben das auch schon, ich glaube, die haben den Dokumentarfilm haben die auch selber produziert, zusammen mit dem MDR. Ja, dann könnte man meinen, okay, klar, Anwalt, ja, vor Gericht wird das geklärt, einstweilige Verfügung, der muss das quasi alles zurückziehen, die Sache richtig stellen und quasi bei den Festivals den Film wieder aus dem Programm nehmen und auch eben richtig stellen, dass er nicht der Urheber dieses Films ist. Und aber so einfach ist das nicht, wie wir da auch gelernt haben, ne? Da geht es tatsächlich auch um die juristische Auslegung irgendwie aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht und eben wie das in den USA läuft. Ich glaube, die hätten sich einen US-Anwalt nehmen müssen nochmal zusätzlich.
Naja, du brauchst halt jemanden, der sich mit dem US-amerikanischen Recht auskennt zumindest. Genau. Und das war ja wohl bei den Anwälten, die sie da erstmal kontaktiert haben, nicht der Fall. Das waren wahrscheinlich irgendwie so deutsche Medien-Fachanwälte oder so.
Stimmt, hatten sie tatsächlich, ja.
Ja.
Aber genau, ja, und ich denke mal, man hätte auch in Vorleistung treten müssen, ne, finanziell. Das kann dann schon mal schnell zur Hürde werden und im Grunde ist dann quasi die Beweispflicht auf deren Seite, ne? Also sie hätten, glaube ich, die Festivals einzeln kontaktieren müssen, denen beweisen müssen, was sie ja auch konnten, was sie auch, glaube ich, in Einzelfällen getan haben, ne? Wir haben ja auch den Kurzfilm gesehen, da gibt es ja auch dieses witzige Beispiel, dass sie ja dann sich überlegt haben, ja, wie können wir beweisen, dass das unser Film ist, ne? Ohne irgendwie die Originaldatei zeigen, senden zu müssen oder wie auch immer, sondern was für Hinweise im Film selber gibt es darauf, dass das kein Amerikaner gemacht haben konnte. Und interessant ist ja dann tatsächlich, was sie ja dann nennen, sind eben diese Steckdosen, ne? Und eben Produkte, die sie dann... So, es gibt eine Szene mit einem Kühlschrank, da wird der Kühlschrank aufgemacht und man erkennt, oder als, ich sag mal, als Deutscher würde man zumindest stutzig werden und merken, okay, Logos, die so halb verwaschen und halb verschwommen irgendwie zu erkennen sind, die habe ich schon mal gesehen, das kommt mir irgendwie alles bekannt vor, sieht aus wie ein Kühlschrank, wenn ich ihn bei mir zu Hause aufmache. So stellenweise, ja. Also da hätte man
du,
schon
stutzig. Du erkennst die Packungsdesigns aus dem deutschen Supermarkt.
Genau, genau.
Ja, ja.
Also man hätte schon da stutzig werden können, jetzt aus unserer Sicht, wenn man es weiß oder wenn man es nicht weiß, ja. Ne? Schwer zu sagen, ja.
Und dann kommt ja auch noch dazu, dass, das sagt der Anwalt den ja auch so durch die Blume, ey, also wie gesagt, so ein Prozess in den USA, da bist du schnell mal im sechsstelligen Bereich
unterwegs. Ja, genau.
Und jetzt dieser ganze Aufwand für nur so einen Abschlussfilm. Mhm. So bitter das auch klingt, da hat er dann direkt davon abgeraten. Davon waren die beiden Jungs dann ziemlich ernüchternd. Ne? Und daraufhin haben sie sich dann was anderes überlegt und gesagt, wisst ihr was, wir fliegen einfach in die USA und konfrontieren den Dude damit. So. Mal gucken, was der uns sagt. Dann reisen sie halt mit einer Kamera, mitsamt Kamerateam, sag ich mal, in die USA, um diesen Samuel Fallenton ausfindig zu machen. Aber bevor sie da hinfliegen, recherchieren die erstmal. Und so wird uns quasi so ein bisschen auch die Welt dieses jungen Mannes eröffnet, ne?
Ja. Die finden übers Internet auf jeden Fall eine Menge über den jungen Mann heraus. Unter anderem auch, dass er in Fernsehshows mit seinem Film oder mit dem Film, den er von ihnen leicht abgeändert, also man muss sagen, er hat eine Szene rausgeschnitten und Musik drunter gelegt, was wohl vorher nicht drin war. Oder andere Musik, ich weiß es jetzt nicht. Aber er hat wohl nur eine Szene rausgeschnitten, Musik drunter gelegt und damit gesagt, okay, das ist jetzt ein neues geistiges Eigentum, was natürlich nicht ausreichend ist. Das reicht hinten und vorne nicht zu sagen, ich habe das jetzt so geändert, dass das jetzt meins wäre. Also sowohl aus künstlerischer als auch aus juristischer Sicht, würde ich behaupten. Und zum Schluss muss ich sagen, im Film, ne, wird das so ein bisschen... Muss ich wirklich sagen, hatte ich so das Gefühl, ohne den Jungs jetzt was vorwerfen zu wollen, aber das klang ein bisschen schwammig so. Da hatte ich das Gefühl, sie würden seinen Einspruch ernst nehmen, dass er ja sagt, hey, ich habe das ja so abgeändert, das ist jetzt meins, ne? Ich meine, die seine umgeschnittene Version, die heißt ja auch, wie diese Kennzeichnung.
T-130,
genau. Der hat den Film ja auch den Namen geändert.
Ja.
Da dachte ich so, okay, vielleicht ist hier irgendwie nicht ganz die ganze Geschichte erzählt worden oder ja, so ganz kurz dachte ich irgendwie, aber ich kann es mir auch kaum vorstellen. Also der wird da nicht viel gemacht haben. Der wird ja nicht so viel ist ja auch nicht da. Der Film geht nur 7 Minuten
Ja. Und
hat einen Erzählstrang. Also viel kann man da nicht ändern in der Reihenfolge oder im Schnitt. Also,
ich muss sagen, ich fand, das wurde schon alles relativ flüssig erzählt. Du hast ja einfach gemerkt, dass die mit dieser ganzen Situation völlig überfordert waren, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, wie die da reingehen sollen in dieses Gespräch und dass die keine Ahnung hatten, wie sie auf ihn reagieren sollen. Und dann kam ihnen so dieser Typ gegenüber, trat ihnen gegenüber. Die wollten immer so eine Art, was heißt, die haben schon eine Falle gestellt. Die haben so einen Typen in Amerika, so einen anderen Filmschaffenden irgendwie mit an Bord geholt, der dann so getan hat, als würde er eine Dokumentation drehen wollen über junge Filmschaffende aus Amerika. Mhm. Und dass er dann diesen Samuel da auch für interviewen möchte. Und daraufhin hat Samuel dann gesagt, alles klar, okay, dann interviewt mich ruhig.
Er hat, glaube ich, sogar, es war, glaube ich, so, hier sind zwei Deutsche, die dich interviewen wollen, so nach dem Motto. Das war, glaube ich, so, ne?
Ich glaube, also es kam mir jetzt nicht sofort, als ob er das direkt gesagt hätte, weil dann hätte er den Braten vielleicht schon direkt gebracht.
Okay.
Ja, nee, die wollten ja unter allen Umständen vermeiden, dass die da irgendwie in der Stadt auffallen oder dass er vorher dann erfährt, dass die da sind und so.
Genau.
Ja, ich glaube, nee, nicht, dass er die Nationalität der beiden preisgegeben hat.
Okay.
Aber wie die sich dann so getroffen haben, die dreien, haben die ihm so erzählt, ja, wir sind auch Filmschaffende und wir haben so einen kleinen Film über so einen Roboter gemacht, der im Haus aushelfen soll und tollpatschig ist und deswegen rausgeworfen wird. Und der Typ irgendwann so einfach, ihr seid also die eigentlichen Macher von Buddy.
Ja.
Das ist okay. Der wusste genau, was da abgeht.
Voll emotionslos.
Ja, der ist so ein richtiges Pokerface, der Typ.
Ja, total.
Und dann standen sie da so und keiner wusste, wie er reagieren soll. Man meinte ja auch so, ja, ich habe ja irgendwie auch Geld gewonnen bei den Festivals. Das kann ich euch gerne zurückzahlen. Und der eine von den beiden so, wie großzügig von dir.
Ja, sagt er gleich schon so, ne? Habt ihr irgendwie ein PayPal oder ein Online-Banking?
Ja, genau.
Ich überweise euch irgendwie direkt die Kohle.
So geil.
Also schon so eine gewisse Dreistigkeit und Naivität und Emotionslosigkeit, mit der der gute Samuel da aufgetreten ist. Und man muss halt sagen, die beiden sind halt super empathisch. Ne? Die sind halt nicht so, dass sie irgendwie hingehen wie Investigativreporter und Leute vor der Kamera hart konfrontieren. und sagen würden, ey, du hast unseren Film geklaut, was fällt dir ein?
Ja, genau.
Also, was soll der Scheiß? Die haben ihn ja im gleichen Atemzug, was ich sehr erstaunlich und sehr beeindruckend finde, ne? Also, wirklich diese Art, wie sie da herangegangen sind, wie fühlst du dich jetzt? War so die Frage, ne? Wie geht's dir? Willst du kurz eine Pause machen? Musst du kurz durchatmen? Wollen wir gleich weitersprechen? Also, schon eine sehr sensible Herangehensweise. Die wollten da irgendwie nachhaltig den jungen Mann anscheinend nicht traumatisieren, ne? Und ich glaube, die haben sogar ein bisschen Anerkennung für ihn übrig und für das, was er irgendwie so im Internet treibt, ne? Weil so auf dem Weg dahin kommt ja auch so ein bisschen heraus, der hat wohl irgendwie mehrere Scheinfirmen und tritt irgendwie im Netz, ich weiß gar nicht mehr, also hatte irgendwie, was hat er denn noch gemacht? Was war denn noch sein Kerngeschäft im Internet? Weißt du es noch? Hat er was mit Gaming am Hut gehabt oder
ich komme nicht mehr ganz drauf. Der hat eine Firma gegründet namens Fallenton Inc.
Ja.
Und die vereint die unterschiedlichsten Sachen.
Ja.
Also die unterschiedlichen Branches, also Produktionsfirma für Filme, dann Contracting und Headhunting und Philanthropie und all so ein Scheiß.
Ja, stimmt.
Der wollte einfach so ein Firmenimperium aufbauen.
Ja, aus dem Nichts.
Aus dem Nichts und möglichst viele Zweige aufbauen, damit das bloß hält und bloß rentabel ist und so.
Ja.
Und da muss ich sagen, der Film hat mich ein bisschen überrascht, weil ich fand die erste Begegnung zwischen den dreien so ein bisschen antiklimaktisch so. Ich dachte, da geht mehr. Du hast das gerade schon gesagt, die sind sehr behutsam vorgegangen. Das hat jetzt meiner Meinung nach hauptsächlich kulturelle Gründe, weil die hatten ja wirklich diesen anderen Ami da an ihrer Seite, der für sie so tun sollte, als sei er so ein Journalist oder sowas, der da, oder so ein Typ, der halt eine Doku drehen möchte. Und der hat denen schon gesagt, so, ja, wenn er so und so reagiert, guck mal, dass ihr das und das macht, nicht, dass er irgendwie, dass ihr den in die Flucht schlagt und so. Weil jetzt muss man ja wissen, Amerikaner sind nicht so, wie wir Deutsche sagen ja immer ganz offen heraus, was wir denken, die allermeisten. Wenn dir einer einen Film klaut, gehst du zu ihm und sagst, bist du behindert, warum klaust du meinen Film?
Aber genau, wenn du das, so würde ich sagen. Ja.
Aber wenn du das in Amerika machst, dann giltst du direkt so als Verrückter. Weil Amis sind nicht so, die dir so offene Vorwürfe machen, die sind eher so passiv-aggressiv drumherum reden so. Und damit du da bloß nicht irgendwie als Gestörter irgendwie auffällst oder so, musst du das ein bisschen behutsamer angehen. Die haben ja auch gesagt, dass sie nicht damit zufrieden waren, dass dieser, wie hieß der überhaupt, Ian oder so, glaube ich.
Ja, der ist...
Der also, hat sich da so reingedrängt.
Ja. Aus ja. Film, falls es euch interessiert, falls es dich interessiert, ne, ich hätte jetzt ihn so am ehesten als so eine Art Stringer bezeichnet. Wenn du so im Ausland Produktionen hast irgendwie, ne? Beispielsweise als Deutsches, dann nennen wir das immer so, also sind Stringer so eine Art, ja, Dolmetscher und Branchenkenner, ja, okay. Der quasi, und der sich auch örtlich auskennt, sprich, er organisiert irgendwie genau sowas, ne, er organisiert Drehorte, er organisiert Interviewpartner, und er weiß halt, wie so ein Dreh abläuft und was wichtig ist für so eine Crew, ne, vor Ort.
So eine Art einheimischer Produzent am Set.
Ein einheimischer Produzent, ja. Nur eben, ja, ein Produzent würde, glaube ich, mehr Kohle kriegen, der Typ, der ja, organisiert ja, eigentlich nur, ne? Nach deinen Wünschen, nach deinen Vorstellungen. Genau. Ja. Und so war der ja, Ian, so habe ich den auch ein bisschen. Aber dass er da so inhaltlich drauf einwirkt, tatsächlich, und die Jungs haben das ja auch gesagt, ne? Haben sich kritisch geäußert, dass sie gemeint, wie sie mit ihm reden sollen, wann sie ihn irgendwie, ab welchem Punkt sie ihn in Ruhe lassen sollen oder so. Das fand ich auch ein bisschen komisch, aber schön, dass du das gerade, du hast das, glaube ich, gerade ganz gut.
Ja.
Erklärt die kulturellen Unterschiede und
das
war mir jetzt auch nicht ganz bewusst, so muss ich sagen, ja. Und da also an sich, ja, der Ian, der hat ja einen Punkt damit, ne? Verstehe ich das richtig, ja.
Ja, also ich meine, er war, glaube ich, auch so ein, auf gewisse Art und Weise war er auch ein Selbstdarsteller, weil als es dann plötzlich an dem Punkt war, dass er, also dass Ian diesem Sam diese Offenbarung machen wollte und das quasi den beiden wegnehmen wollte, da ist er, finde ich, auch zu weit gegangen. So. Das haben sie dann ja auch irgendwie anders geregelt. So.
Ja.
Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr selbst in den Mittelpunkt drängen wollen.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann auch
weißt
das Gefühl
du, an
wen gehabt,
mich das erinnert?
Nee.
An den ehemaligen Oberbürgermeister von Frankfurt, der den Europapokal präsentieren wollte und nicht die Mannschaft. Erinnerst
weißt
du dich?
So wie Trump, Alter.
Ja, der Typ hat dem Kapitän den Pokal aus der Hand gerissen und hat gesagt, ich gehe jetzt hier auf den Römer, auf den Balkon und zeige der Stadt den Pokal, weißt
Alter,
du? Und der damalige Trainer, Kapitän, die wollten, haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und die Kameras haben halt drauf, da war eine Live-Übertragung, ne? Ja, ich schick dir das Video nachher mal.
Das ist geil.
Wenn du das nicht kennst, ja.
Naja. So ein bisschen wie Tommy Wiseau, ey, der da
ja,
James
ja.
Franco die Rede abnimmt.
So gut, der Moment, ne?
Ja. Na, jedenfalls haben sie es auch irgendwie anders irgendwann geregelt. Die hatten ja auch selbst einen Produzenten dabei, Igor hieß er, den konnte ich mir noch merken, den Namen. Und,
ach, stimmt.
Ja, und
also das war, glaube ich, jemand vom MDR, würde ich schätzen.
Ja, ich glaube auch.
Dass das jemand vom MDR war.
Ja.
Jemand mit journalistischem Background und der hat auch die richtigen Fragen gestellt, tatsächlich, dann im Interview, ja.
Ja, ich habe hier so eine Seite auf vom RBB, da wird er sogar als Regisseur aufgelistet.
Ah,
Igor siehste. Plischke. Ja.
Ach, war es RBB, nicht MDR? Ich habe irgendwo MDR gelesen, aber ich mag mich, also die Öffentlich-Rechtlichen. Ja,
die haben hier einfach einen Programmhinweis gegeben, ich glaube, die zeigen den nämlich auch. Mhm. Ich meine, die beiden sind ja auch aus Berlin, es macht schon Sinn, dass der das auch im RBB läuft. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls hat ja auch dann Igor dieses Interview geführt mit Sam, wo er ihn gefühlt so ein bisschen gebrochen hat. Ne?
Genau.
Weil er so die ganze Zeit so richtig mal ausgefragt hat. So, ja, warum machst du das? Ey? Warum klaust du denen den Film und so? Und warum bist du hier als 20-Jähriger, hast du schon irgendwie so 9 Firmen am Start und so? Mhm. Und dann erzählt er mal so einen Schwank aus seinem Leben, ne? Der Samuel Fallinton. Dass er irgendwie noch nie ernst genommen wurde, weil er klein und dick war und dass er sich immer übersehen gefühlt hat und dass sein allergrößter Albtraum wäre, von der Welt zu verschwinden, ohne dass man sich
Ja.
an seinen Namen erinnern könne.
Ja, typischer Größenwahn halt, ne? So ganz klare Anzeichen für Minderwertigkeitskomplex
Ja, das war. Ich meine, wir haben das ja schon öfter angeschnitten, so wir wissen beide, wie es sich anfühlt, gemobbt zu werden, so und dass man
Ja.
dann so den Wunsch hat, sichtbarer zu werden, kann ich
Ja.
nachvollziehen, aber da hast du recht, das hat bei ihm jetzt schon irgendwie doch eher krankhafte Züge angenommen,
Ja.
ja.
Ja, also ey, man muss halt sagen, der Typ, ich verstehe, was die mir mit dem Film für eine Message mitgeben wollten, wie sie das so, also so deren Eindruck von dieser ganzen Reise und von der Begegnung mit Samuel Fallenton.
Ja.
Aber ich muss auch auf der anderen Seite so ein bisschen kritisieren, würde ich sagen. Also, weil ich check's nicht so ganz. Also, ich vermute, da ist irgendwie noch eine Ebene, die sich über den Film nicht so ganz hundertprozentig transportiert. Einfach die Art, wie sie ihn wirklich kennengelernt haben, ne? Und wie der anscheinend auf sie zugegangen ist. Ich meine, da kommt ja dann nach der ersten Konfrontation, ne? Kommt ja noch eine Sequenz, wo sie Basketball mit ihm spielen, ne? Wo sie sich irgendwie zum
Ja.
Basketballspielen verabreden. Und bildlich kommt das ja ganz gut, weil hier der eine von den beiden Filmemachern, ich glaube, das war Moritz, der spielt ja dann mit ihm Basketball und er challenged sich ja auch so ein bisschen mit ihm. Also bildlich ist es schon, ist es ganz, eine ganz nette Montage, aber alles in allem bin ich da ein bisschen irritiert drüber tatsächlich, weil das ist eigentlich so eins der höchsten journalistischen Gebote, glaube ich auch, ne? Dass du dich nicht mit deinen Leuten, die du quasi, über die du recherchierst, über die du berichtest, dich nicht mit ihnen anfreundest, so, ne? Und nicht auf so einer zu menschlichen Ebene, also die Neutralität ist nicht mehr so ganz gegeben, weißt du, was ich meine?
Naja gut, die Neutralität war ja bei den beiden von Anfang an nicht gegeben, weil die halt keine Journalisten sind, sondern die
Das
Betroffenen.
stimmt, das stimmt, das stimmt.
Und das Ende, da hat mir das Ende des Films eher so eine Art Catch Me If You Can-Vibe gegeben, weil du weißt ja, ne, Leonardo DiCaprio und Tom Hanks sind am Ende Best Buddies so.
Ja. Wobei hier ja jetzt auch 50 Jahre danach rauskam,
Dass das auch wieder alles gelogen ist,
dass
ja.
das anscheinend auch gelogen war. Aber gut, egal, anderes Thema.
Also, dass
Aber
er
guter
über sein Leben
Vergleich.
gelogen hat,
Ja,
ja.
dass er über die Betrügereien vor allem, dass das so auch
Ja.
alles gar nicht. Er war nicht so der große Scheckbetrüger, ne, wie es irgendwie überliefert war. Aber
Also
gut.
Schecks vielleicht, aber er war
Ja.
zumindest nicht Anwalt und Arzt und Pilot und
Und
all so ein Kack. Also
Pilot,
das, ja,
stimmt,
das war wohl ein bisschen
ja.
übertrieben. Also ich fand es ganz cool, wie sie das so angegangen sind, dass sie daraus dann eine Dokumentation gemacht haben.
Ganz
Und
genau,
ich
ja.
habe da auch. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie der Typ reagiert. Ich war dann auch echt vom Hocker, dass er da so völlig emotionslos reagiert hat.
Ja.
Aber es ist halt auch so ein typischer Fall von, du wurdest halt zu oft geärgert und deswegen machst du so eine Schutzmauer um dich herum und erlaubst dir
Ja.
gar nicht mehr Gefühle zu zeigen. So ein
Ja.
Typ war ja so ein gemobbtes Kind einfach, ganz
Ja.
einfach.
Und das, ich glaube, das haben die auch erkannt und sind deshalb so sensibel,
Ja.
behutsam auf ihn zugegangen und haben nicht diesen investigativen Ansatz gewählt. Komm, wir schicken ein Kamerateam darüber und einen Investigativautor, der ihn jetzt irgendwie vor seiner Haustür oder sonst wo konfrontiert, anspricht und sagt: Hey, Samuel Fallenton, warum stiehlst du von anderen Leuten geistiges Eigentum? Ne? Also,
Ja.
das haben sie tatsächlich nicht gemacht und das muss ich auch sagen, ist schon wirklich, ja, das ist schon sehr beeindruckend, das so zu machen. Im Grunde, also ich finde das ja auch ein schöner Schlusspunkt. Sie kriegen ihre Awards zugeschickt, weil der Kurzfilm ist ja auch sehr erfolgreich gelaufen auf vielen Festivals, hast du ja auch eben schon gesagt. Sie kriegen die Awards zugeschickt. Ich weiß nicht, was aus den Preisgeldern geworden ist. Und wir beide haben ja auch zusammen, wir haben tatsächlich, also da haben wir wirklich zusammen, haben wir Buddy gesehen, der ist ja seit 3 Tagen jetzt auf YouTube, der Kurzfilm, Animated Short Film.
Ja.
Und am Ende, im Abspann, hast du Special Thanks to und dann werden da drei Namen genannt und eben Samuel Fallenton, ne? Das
Jo.
muss ich auch sagen, ist nochmal so ein kleiner Plot-Twist irgendwie. Genau. Stimmt, die hatten ja auch noch einen Zoom-Call mit ihm zusammen, ne?
Ja, das war da die letzte Szene des
War so die
Films, ne?
letzte Szene, ja.
Ja.
Also, ja, ich habe auch gedacht, der Film wird irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen und dass der dann eben so eine Wendung hat, das war sehr unerwartet, ja. Alles in allem.
Also ich gehe davon aus, dass sie ihm nochmal so gedankt haben, weil er, und das haben sie auch selber zugegeben, den Film schon ziemlich clever vermarktet hat.
Ja,
So, der hat den auf
stimmt.
etlichen Festivals eingereicht und hat auf
Ja.
etlichen Festivals gewonnen. Ob es jetzt daran lag, wie er den Film verändert hat, mit einer Szene weniger und anderer Musik, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, da wurden ja auch häufig die Effekte eben ausgezeichnet und mit denen hatte er ja überhaupt nichts zu tun. Die sind ja dann alle tatsächlich aus der Feder oder aus der Klaue von Julius Drost gekommen, der die Animations gemacht hat, worin hingegen halt sein Kollege Moritz eher für die Story und die Regie verantwortlich war. Ja, interessant. Also ich muss sagen, tatsächlich, ne, sie haben diesen jungen Mann vielleicht auch nicht davor bewahrt, irgendwie eine hohe Geldstrafe zu bezahlen. Sie haben auch sich selbst eine Menge Kohle gespart.
Ja.
Weil wenn dieser Prozess in den USA wirklich, weiß nicht, 100.000 Dollar gekostet hätte, ja, also wenn die für ihren Trip in die USA jetzt mal 5K ausgegeben haben, dann habe ich wahrscheinlich schon übertrieben gefühlt. Ich weiß
Nee, ist
nicht,
wahrscheinlich zu wenig.
wie lange werden die da gewesen sein? Eine Woche oder was? Keine Ahnung. Oder für mich ist auch 10K, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie eine Menge Geld gespart und sie haben tatsächlich sich selbst die Gerechtigkeit beschafft, was ja vor Gericht nicht einmal unbedingt gewährleistet gewesen wäre. Plus am Ende hätten sie halt irgendwie so ein blödes Stück Papier in der Hand gehabt, wo drauf gestanden hätte, ja, ist euer Film, schön für euch. Statt diesen Täter auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen, wie sie es jetzt getan haben und von ihm die persönliche Bestätigung zu bekommen, ja, ist euer Film und so.
Ja, und vor allem, sie haben halt auch nicht mehr Schaden angerichtet,
Ganz genau.
als vorher irgendwie da war. Also ich meine, das hätte den jungen Mann auch, ja, es hätte ihm schaden können, ne? Es hätte sein weiteres Leben
Ja, klar.
irgendwie
Es hätte ihm Kopf
negativ
und Kragen
beeinflusst.
kosten können,
Ja, also nicht nur juristisch, sondern halt einfach psychisch, ne? Fürs
ja.
Selbstbewusstsein und so.
Total, ja.
Klar, es ist kritisch und es ist verboten zu Recht ist es verboten, irgendwie ja, so geistiges Eigentum zu stehlen, irgendwie was aus dem Netz zu kopieren und da seinen eigenen Namen drauf zu schreiben. Und das sollte auch keine Schule machen. Aber die haben das hier schon gut eingeschätzt und denke ich, den richtigen Weg für sich gewählt, ja. Und die Geschichte halt erzählt, ne? Also sie haben das gemacht, was Filmemacher eben tun, ne? Sie haben diese Geschichte erzählt, würde ich sagen. Das ist
Total, ja.
vielleicht so, ja, aus so einer künstlerischen Sicht für eine gute Berichterstattung, für eine journalistische Arbeit. Also, ja, da kann man auf jeden Fall viel draus lernen, würde ich sagen. Auch vielleicht so an alteingesessene Journalisten, Autoren, ne, die so arbeiten, ist halt einfach ein anderer Ansatz, ja.
Ja. Jetzt muss ich aber auch nochmal fragen, kommen wir doch nochmal kurz auf den Film selbst. Wie würdest du den jetzt einschätzen? Wir haben den gerade kurz mal zusammen geschaut, so parallel
Schon.
online. Du schienst jetzt aber nicht so ganz vom Hocker gerissen zu sein.
Nö, ich würde sagen, handwerklich ist er wirklich sehr gut. Die beiden haben ja auch, glaube ich, im Film so gesagt, okay, die eine Szene war noch nicht ganz fertig und das war nicht ganz rund.
Ja, die sagten, die Animation der Frau da, die sei noch
Genau.
nicht so richtig gut, deswegen hätte er sie auch rausgeschnitten, also
Ja.
der Sam. Ja.
Und die Musik war eben noch nicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie Musik drunter legen wollten oder einfach gar keine da hatten und deshalb keine Musik. Aber so insgesamt, also ich will jetzt nicht, ich kenne ja die Konkurrenz nicht, die da irgendwie lief, aber nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, war ich schon so ein bisschen überrascht, weil einiges neben den handwerklichen Aspekten, die ja wirklich sehr gut sind, fand ich den so storymäßig und vom Szenario her relativ generisch.
Das ist halt das Ding, ne?
Aber bei den genannten Festivals weiß man ja jetzt auch nicht, was da an Konkurrenz lief.
Ja.
Ohne den jetzt hier schmälern zu wollen, aber ich vermute, es war nicht ganz so stark, die Konkurrenz auch, ne? Mhm. Also, dass der da nicht viel... Und wir wissen ja jetzt auch nicht, bei wie vielen Festivals der da gewonnen hat. Es muss aber genug gewesen sein, dass die beiden auf jeden Fall wach geworden sind und sich gesagt haben, nee, der Ruhm steht uns zu oder die Anerkennung und nicht... irgendeinem random Typ aus den USA.
Ja.
Ich stelle mir das echt schon sehr traumatisierend vor, auf jeden Fall aus deren Sicht, ja, so eine Entdeckung zu machen. Vor allem 3 Jahre haben die da reingesteckt, ne, an Zeit, an Arbeit.
Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt mal dran denke, dass, ich nehme mal an, die werden einen Bachelorstudiengang abgeschlossen haben. Der geht doch nur 3 Jahre. Wollen die mir jetzt wirklich weismachen, dass die sich quasi in der ersten Uniwoche schon mit ihrem Abschlussfilm angefangen haben zu beschäftigen?
Genau, weil ja alle Studenten in der Regel Studienzeit ihr Studium abschließen.
Also ich werfe da jetzt keinen Stein, aber...
Nein.
Ich dachte, es ist jetzt... Keine Ahnung, nee. Nee, aber... Okay, also wenn ich jetzt... Ich habe ja beim Open Eyes in Marburg im Vergangenen den Animationsfilm-Blog moderiert, einen davon zumindest. Mhm. Und wenn ich mir so, also von der Aufmachung her, von der Animation her, hätte der da schon ganz oben mitgespielt. Von der Story her tatsächlich nicht, ne? Also es geht hier nur um diesen Roboter, der bei seiner Arbeit im Haushalt ja einfach tollpatschig ist und dadurch passieren ein paar Missgeschicke und dann wird er von seiner Hausherrin, sage ich jetzt mal, rausgeworfen und dann endet der Film so. Das ist so, als würde der Film enden, bevor die eigentliche Message rüberkam.
Ja.
So, was will mir der Film sagen, dass Roboter auch Gefühle haben? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube, das war tatsächlich eher dazu ausgelegt, dass der Julian sich so ein kleines Portfolio erstellen wollte. So von wegen, das hier kann ich als Julius, nicht Julian, sorry. Das hier habe ich drauf, so als Visual Artist. Gib mir mal ein Praktikum oder gib mir mal einen Job.
Ja.
Aber jetzt so, das Drehbuch, da hast du recht, das ist jetzt nichts Besonderes, nee.
Oder wir haben es nicht ganz verstanden, aber...
wahrscheinlich, ja.
Ja.
Nee, aber sonst die Farbpalette zum Beispiel hat mir richtig gut gefallen. Also das war alles schön satt und bunt. Das gefällt mir bei Animationen immer sehr gut.
Auf einem Top-Level auf jeden Fall, ja.
Ja, total. Ich meine, mit Blender haben sie es gemacht, ne?
Guck mal, steht, zumindest dran, ja. Also ja. Ist nicht irgendwie... Achso, doch, klar, es ist Open-Source-Software. Blender.
Ja, und ich meine zum Beispiel, die hätten auch hier Flow mit Blender gemacht. Also,
ja, stimmt.
Das ist schon krass, was mit so Programmen möglich ist.
Ja. Das darf man nicht vergessen, ja. Blender ist, ja.
Und der Film hat immerhin einen Oscar gewonnen, ne?
Ja.
Ja, also die Flow, Umsetzung von Flow erfolgte mit Blender, sehe ich gerade. Mhm. Das ist halt schon der Wahnsinn.
Und ich glaube auch nur ein ganz kleines Team, ne?
Ja, an Flow haben wirklich nicht viele Menschen mitgearbeitet, ne?
Sehr sympathische Dankesrede bei den Oscars, sehr sympathisch, wie das Team da aufgetreten ist. Ich habe sofort die Bilder im Kopf, sehr cool.
Ja,
die haben sich so so schön gefreut, muss ich sagen. Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz zu diesem Schlusspunkt einen Satz verlieren. Weil ich das ganz schön finde, muss ich sagen, du hast ja eben die Vermarktung angesprochen. Der Samuel Fallenton hat den Film viel besser vermarktet. Jetzt könnte man das aber auch so aus der Metaperspektive sehen und sagen, die haben sich dieses ganze Drama, diesen Skandal um die Urheberrechtsverletzung, haben sie sich zu eigen gemacht und das auch zur Vermarktung des Films genutzt, weißt du, auf so einer Meta-Ebene.
Ja.
Und ich finde sowas ja immer ganz cool. Also wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, so aus künstlerischer Sicht ist das schon sehr clever. Also nicht nur eben aus Vermarktungssicht, sondern auch künstlerisch, Meta-Ebenen-mäßig ist das schon sehr clever und Chapeau dafür auf jeden Fall. Ja, das schwingt bei mir immer noch so ein bisschen mit. Das ist wirklich eine gute Entscheidung gewesen, ja.
Ja, also wie gesagt, Matthias, also unser Eindruck oder mein Eindruck, ich will ja nicht für dich sprechen, mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen, der Film ist nett und charmant, Message sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Film wird wahrscheinlich wesentlich größer durch die ganze Geschichte, die ihm jetzt umgibt, durch diesen modernen Mythos, dieses talentierten Mr. F. Die Doku ist ganz cool geworden, finde ich. Hat so ein bisschen so ein YouTube-Vlog-Charme. Also jetzt kein Reporterstück oder so, würde ich sagen.
Genau, ja.
Sondern wirklich eher so einen sehr modernen Dokumentationsstil. Ihr
Und
könnt euch die Doku
aus
in der
deren Sicht
ARD-Mediathek
halt auch,
angucken. Ja, aus deren Sicht. Ihr könnt euch
ja.
die
Aus deren
Doku
Sicht.
in der ARD-Mediathek angucken. Geht um die 70 Minuten.
Genau.
Macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Und wie gesagt, den Kurzfilm Butty, also Buttty, könnt ihr auch inzwischen auf YouTube sehen. Der geht nur 7 Minuten. Das lohnt sich auch.
Aber wie vom Niklas gerade genannt, genau, ihr könnt euch beide Filme angucken. Den ersten Teil der Doku gibt es, glaube ich, sogar auch bei YouTube. Und dann wird man
Genau.
weitergeleitet in die Mediathek. Ja, wirklich sehr hochwertig produziert auch. Und ja, damit sind wir ja schon am Ende dieser kurzen, knappen Ausgabe für diese Woche. Genau, ich glaube, nächste Woche machen wir mal wieder eine bunte Tüte oder es kommt thematisch noch was rein, wo wir vielleicht einen Schwerpunkt drauflegen. Genau, ich hoffe, dass ich dann bis dahin auch ein bisschen mehr gesehen habe. Oder mal wieder ein bisschen mehr geguckt habe. Ich war jetzt ein paar
Ja.
Mal im Kino, aber genau. Hast du noch was so an Programmhinweis generell? Sonst würde ich nochmal sagen, hört gerne bei A42 rein, da haben wir tatsächlich, oder Niklas hat da jetzt eine sehr aktuelle Folge mit
Highest to lowest.
Highest to Lowest, genau, der neue Spike
Yes.
Lee-Film mit Denzel Washington in der Hauptrolle,
Ja.
von dem ich gar nicht wusste, dass es ein A24-Film ist. Das Remake des Kurosawa-Films, ne?
Zwischen Himmel und Hölle, genau.
Zwischen Himmel und Hölle und genau, hört da auf jeden Fall mal rein und genau, YouTube-Channel, die verdammten Nerds, die Review von Niklas zu One Battle After Another, wie
Battle after
eingangs schon
another.
erwähnt und ja, bleibt uns treu, wir wünschen euch einen guten Ritt und eine schöne Restwoche und ja.
Und falls ihr aus dem Ruhrgebiet seid, kommt nächste Woche Montag nach Essen. Da zeige ich zusammen mit dem Galerie Cinema Essen die Iron Claw. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.